Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 70, Eukeiosis, die personale Entwicklung in der Stoa. Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Heute sind wir, glaube ich, geläutert und zornfrei aus den letzten 3 Episoden rausgekommen. Oder wie geht's dir, Anne?
Ja, zornfrei. Gestern war ich ein bisschen zornig oder habe versucht, nicht zornig, sondern verzweifelt oder nichts davon zu werden, weil mein Sohn beim St. Martinszug, mein 2-Jähriger, seinen Schuh ausgezogen und weggeschmissen hat.
Oh.
Und auf einmal guckte mich so bei 8 Grad der nackte kleine Fuß an. Wir sind durch so einen Park gelaufen. Ja, und dann musste ich erstmal den Schuh wiederfinden.
Ach, super.
Ja.
Mit stoischer Gelassenheit hast du das.
Genau, ganz ruhig war ich da. Den suchen wir jetzt. Kommt mal alle zurück, den ganzen Zug aufgehalten. Nee, ist ja eigentlich eine schöne Jahreszeit, auch mit diesen Festen, die mir in Kalifornien gefehlt haben, wie Laterne laufen mit den Kindern.
Ja, das stimmt.
Aber im Dunkeln mit mehreren kleinen Kindern ist es dann auch eine Herausforderung.
Tja, die Rasselbande, die in alle Richtungen will.
Ja, und Schuhe wirft. Nee, genau, aber ansonsten, heute werden wir auch über Kinder sprechen.
Ja, das stimmt, aber in anderer Form mal. Ne? Wir wollen ja heute so ein bisschen zurückkommen zu unserem übergreifenden programmatischen Abschnitt, wo wir ja gesagt haben, dass wir uns mal mit der personalen Entwicklung eben beschäftigen wollen. Und da haben wir ja vor einiger Zeit mittlerweile angefangen, als wir uns über die Psyche unterhalten haben. Wir haben dann die Gefühlstheorie der Stoiker uns angeguckt, die da ja auch durchaus eine Rolle spielt, sind dann eben tiefer eingestiegen in den Zorn. Und heute steht Eukeiosis auf dem Programm. Das ist ja schon als Begriff ziemlich sperrig erstmal, ne? Und vielleicht sollten wir das auch erstmal nochmal klären, was dieser Begriff denn eigentlich bedeutet, weil der ja auch überhaupt nicht einfach zu übersetzen ist, ne?
Ja, richtig. Aber er ist eben fundamentale Grundlage der stoischen Ethik. Ja. Ohne Eukeiosis kommt man nicht zu dem Sinne von Wachstum oder tugendhaften Leben, was die Stoiker sich vorgestellt haben.
Ja. Und also wir können ja mal drauf gucken, also von der Etymologie her im Prinzip ist in der Eukeiose steckt der Begriff Oikos drin. Und das heißt im Griechischen ja der Haushalt. Und alles, was zum Haushalt dazugehört. Und von daher hat man immer wieder, findet man so die Übersetzungsrichtung in, dass sich Dinge zugehörig machen, anzueignen, sich damit vertraut zu machen. Aber wie an der Vielzahl der Aufzählungen schon klar wird, gibt es da halt offensichtlich so viele Bedeutungsfacetten, die in keinem einzigen deutschen Begriff sich widerspiegeln. Im Englischen ist es interessanterweise ähnlich, ne? Die sprechen da von Appropriation. Aber sagen auch immer so, so ganz ist es dann vielleicht auch nicht hundertprozentig. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man nochmal sagt, wenn da von Aneignung oder sich vertraut machen gesprochen wird, das heißt nicht Besitznahme. Also so im Sinne von materielle Dinge nehmen, so nach dem Motto, ich bin in der Welt, um mir alles zu nehmen. Dann, sondern eher eben dieses sich damit vertraut machen, damit umgehen und man könnte sagen auch in gewisser Hinsicht, ja, Verantwortung dafür, ab einem gewissen Grad der Entwicklung vielleicht auch zu übernehmen, so, ne?
Ja, wo du sagst, mit Haushalt ist ganz interessant. Für mich heißt es eigentlich sowas wie in der Welt zu Hause sein.
Ja, auch schön, ja. Ja, ja.
Das, weil man da einerseits ist das mit sich selbst zu Hause sein, aber eben auch mit den Dingen außerhalb.
Mhm.
Vertraut sein und sich wohlfühlen.
Mhm.
Und darum finde ich das eigentlich eine ganz schönen Terminus.
Ja, und die Stoiker waren ja auch tatsächlich in der Antike schon dafür auch so ein bisschen berühmt, ne, für diese gedankliche Figur. Es gibt da so ein paar Sachen bei Aristoteles, wo man vielleicht so am Anfang so ein bisschen Ähnlichkeit sehen kann, aber in der eigentlichen Ausgestaltung ist das tatsächlich, so nach meinem Wissensstand, eine urstoische Schöpfung. Und das fängt ja so an mit diesem ganz berühmten Gedanken auch am Anfang, dass jedes kleine Kind oder auch jedes Tier am Anfang in gewisser Hinsicht sich selber kennt, schon nach Geburt. Ne? Also sich selber kennen heißt sich selber wahrnehmen in dem Fall. Ne? Und diese Wahrnehmung auch tatsächlich innerlich mit einem Gefühl zu verbinden, was positiv ist. Das wird sogar manchmal übersetzt. Am Anfang steht die Selbstliebe. So. Und ausgehend von dieser Selbstliebe kommt in der nächsten Überlegung dann das, dass man, wenn man sich selber liebt und wenn man sich um sich selber Sorgen macht oder kümmert, dass man natürlich dann auch gucken muss, dass es da draußen Dinge gibt, die zuträglich sind und Dinge gibt, die nicht zuträglich sind. Und dass man dann auch sagen würde, dass man eben auf jeden Fall auch schon im Vorbewussten das sucht, was zuträglich ist und das meidet, was nicht zuträglich ist. Was man dann auch übersetzen kann, es gibt eben diesen Selbsterhaltungstrieb, der am Anfang dasteht. Und da haben sich die Stoiker ja sehr deutlich von den Epikureern unterschieden, die an den Anfang als ursprünglichen Antrieb die Lust gesetzt haben. Und da war das eben bei den Stoikern ganz anders gelagert. Selbstliebe und Selbsterhaltung als primären Impuls. Und das nannten sie ja dann auch Proton Orchaion als sozusagen der erste Schritt des sich Vertrautmachens mit sich selber. Und spannend finde ich daran, dass das ja sowohl bei den Menschen als auch bei den Tieren der Fall ist. Und finde, wenn man mal mit Tieren gelebt hat im Haus, das ist ja alles auch sehr nachvollziehbar. Wenn man sieht, wie Katzen sich um sich selber pflegen, Hunde sich um sich selber pflegen und irgendwie dann auch, ja, auch die körperliche Unversehrtheit suchen, wenn es ihnen zu heiß wird, wenn es ihnen zu kalt wird, wenn sie Hunger haben und all solche Dinge. Und ich meine, gut, du hast ja jetzt auch drei kleine Lebewesen zu Hause.
Ja, also die sind sich zumindest sehr bewusst über ihre eigenen Bedürfnisse und das schon in jedem Alter. Ich meine, das fängt ja an mit einem kleinen Säugling, der einfach weiß, ich habe Hunger, wenn ich schreie, dann kommt jemand. Mhm. Und sich auch, ich meine, zum Beispiel am Anfang, als mein Kleiner neben uns im Babybett geschlafen hat, die drehen sich ja immer so zur Mama um oder, also in unserem Fall lag ich da, also dann hat er sich immer der Bezugsperson wenden, die Babys sich ja zu, also die... Ja. Das ist, was die Stoiker beschreiben, ne? Dieser innere schon Antrieb.
Ja, und die Stoiker hatten ja auch eine ganz interessante Vorstellung davon, warum Kinder nachts, wenn sie alleine liegen, schreien. Das fand ich total interessant, weil sie nämlich gesagt haben, ihre Vorstellung ist, weil dann die Wahrnehmung erlischt, weil keine Reize mehr da sind und sie das als Selbstauslöschung erleben.
Und das finde ich spannend, das wusste ich gar nicht, dass sie das sagen, das ist ja toll.
Ja, und diese Art der Selbstauslöschungserfahrung führt dazu, dass sie dann schreien, im Prinzip so hilfesuchend. So, das war der Blick der Stoiker. So, das, ich finde, das ist auch wieder total interessant, weil es gibt ja durchaus pädagogische Traditionen, die eher drauf gucken, sagen, man muss auch dem kleinen Kind, dem Baby, schon irgendwie den Willen brechen, so nach dem Motto, ich lasse mich doch hier nicht terrorisieren. Und dass man da vor über 2000 Jahren schon so drüber nachgedacht hat, das hat mich total berührt. So,
Ja, das ist wirklich faszinierend. Das spielt so, da muss ich dran denken, wie kleine Kinder, wenn sie ihre Augen zu halten, denken, dass man sie nicht sieht.
Ja, genau. Ja,
also es ist es, ne, wenn ich nicht wahrgenommen werde, wenn ich keine Wahrnehmung habe, dann bin ich nicht da.
Dann ist das nicht da, genau. Ja, super. Ja, genau. Also von daher finde ich, da sind die Stoiker tatsächlich irgendwie gute Beobachter und auch wirklich spannende Entwicklungspsychologen oder Entwicklungsforschende gewesen. Und das ist auch so berichtet, dass sie tatsächlich auch sehr viel beobachtet haben, um sich eben damit auseinanderzusetzen. Und das zeigt ja auch wieder diesen Zusammenhang, den es da im stoischen Gedanken gut gibt, dass sie sagen, die Physik, wir müssen auch sehen, was in der Welt los ist, damit wir das, was wir an Philosophie aufbauen, auch mit dem in Verbindung bringen, was den Kosmos ausmacht.
Und ja, wenn wir die Physik nicht verstehen, dann kann die Ethik darauf nicht aufbauen, wenn wir gar nicht wissen, was überhaupt die Zustände um uns rum sind. Ja. Jetzt ist das Baby also egoistisch erstmal und liebt sich selbst und will sich erhalten. Aber andererseits kommt da ja auch eine soziale Komponente schon mit rein. Wie ich auch sagte, es nimmt die Fürsorgeperson um sich rum wahr und merkt, dass es eben nicht alleine ist, sondern dass es auch einen Bezug zu anderen herstellen will.
Ja, und da gibt's ja den zweiten Impuls, den nannten sie dann auch Deuteron Orchaion. Und wenn du jetzt mal so ausgehst von dieser Betrachtung, es gibt Dinge, die zuträglich sind und Dinge, die nicht zuträglich sind, und dass man sich eben auch eher an die Dinge bindet, die zuträglich sind, dann ist es natürlich so, wenn du Eltern hast oder andere Menschen, die sich um dich pflegen, dann erlebst du sie halt auch als zuträglich und als positiv und wählst sie eher und verbindest dich mit ihnen. Und man könnte im Prinzip sagen, der soziale Impuls kommt dann auch daraus, dass wir natürlich dann auch verstehen, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass wir uns auch um diese anderen kümmern müssen, weil sie auch für uns da sind. und wir auch für sie da sein müssen, ne? Dass das so einfach tatsächlich so eine Bindung ist, die dann da auch entsteht. Und es gibt so diese drei Dimensionen, die da so häufig mal erwähnt werden, nämlich dieses es zu erkennen, dass da etwas Gutes ist. Das zweite ist, damit sich verbinden zu wollen, es als positiv zu sehen. Das dritte ist, Verantwortung dafür zu übernehmen. So, ne? Und das wäre ja genau dann da drin. Und jetzt am Anfang bei kleinen Kindern oder bei Tieren ist das natürlich keine bewusste Überlegung. Aber man sieht das ja auch, ne? Wenn man jetzt ein Haustier bekommt, einen Hund zum Beispiel, der ist am Anfang noch vielleicht irgendwie sehr zurückgenommen und muss erstmal sich orientieren und gucken. Und wenn er dann aber erlebt, dass das da ein gutes Miteinander ist, bindet er sich ja dann auch und übernimmt dann auch Verantwortung, indem er das Haus mitbewacht und sowas, ne? Also diese Art von, ich passe auf euch auf, ihr passt auf mich auf. So, ne? Das ist so ein bisschen so platt gesagt, der Impuls. Wobei das jetzt nicht wirklich unstrittig ist. Also wo der Impuls herkommt für die soziale Eukoiosis, findet man in der Literatur auch unterschiedliche Ansätze. Also bei Cicero war das auch so, der sprach dann eher darum, ja, das ist sozusagen der Instinkt, wenn man Kinder hat. Aber es ist natürlich jetzt nicht so überzeugend, wenn man als Erwachsener den Impuls hat, wie dieser Impuls mich dann schon vorher hat entwickeln können. Also hat sich mir irgendwie so logisch nie so ganz erschlossen.
Nee, und auch Leute ohne Kinder entwickeln sich ja im Sinne von Eukiosis zu
auch genauso,
weiter.
Ne? Also, ja. Also von daher, ich fand das sehr plausibel, das mir darüber so auch zu erklären. Das findest du auch bei unterschiedlichen Autoren. Und ich fand auch nochmal, dass das so ein Ausdruck auch der Sympathia dieses Prinzips ist, ne? Dass alles miteinander eben füreinander auch da ist. Ne? Das ist ja auch so eine der Grundaussagen bei den Stoikern, dass sie sagen, dass alle Dinge, die im Kosmos sind, mit dem Kosmos verbunden sind und dem Kosmos nicht fremd sind. Und damit auch alles finden, was sie brauchen, um zu leben. Und damit eben auch diese Verbindung schon sich auch, ja, im Prinzip beobachten lässt. So. Ja, also das wäre so dieser zweite Impuls, der in der Eukiosis mit drinsteckt. Also erst diese Sorge um dich selber, um die Selbstliebe und dann die soziale Dimension und da gibt's ja dann auch, sag mal, diesen Ausdruck in der sozialen Dimension, dass diese Ausweitung da in dem Entwicklungsprozess ja drinsteckt, ne? Die Kreise des Hierokles haben wir auch schon mal hier eine Folge gehabt, wo es ja dann darum ging, dass ich diese Art von Sorge und Verbundenheit ausweite von mir selber, von meinem eigenen Körper, ne? Über die Kernfamilie und so weiter, bis zum Dorf, bis zum Land und bis zum Gesamtkosmos. Und moderner würden wir heute auch sagen, eben tatsächlich auch für die Umwelt und für Tiere und alle solche Sachen dann.
Genau, und diese Schichten, ja, die weiten sich immer weiter aus. Aber es war in der stoischen Philosophie schon so, dass ein Verständnis dafür war, dass uns die inneren Schichten, was heißt wichtiger sind, aber dass es uns leichter fällt, uns diese Schichten an uns ranzuziehen. Ich meine, es ist eben leichter und natürlicher, sich um seine Familie erstmal zu sorgen und dann erst weiter zu denken im Sinne von, was ist denn mit meinen anderen Hamburgern und dann Deutschen, Europäern und dem ganzen Erdkreis, dann wird es ja auch sehr abstrakt und es ist ja schon durchaus schwierig, sich dann vorzustellen, dass ich mir die ganze Welt aneigne im Sinne von vertraut mache und Konzern, also meine Gedanken und mein Mitgefühl da mit an alle raussende. Ich finde, da wird es dann schon auch schwierig, sich vorzustellen. Ne?
Total, aber dieser Gedanke, dass die Selbstliebe zur Weltliebe wird, der steckt schon im Stoizismus drin.
So, ja.
Und das ist eben, wie du sagst, die große Herausforderung und dieser Gedanke, dass ich diese äußeren Kreise in meiner Sorge praktisch auch an mich heranziehe, ne, sie praktisch die Kreise enger mache. Das ist halt die große Herausforderung, weil es eben vielleicht auch bedeuten kann, dass ich das eine oder andere im Inneren aufgeben muss, um einfach auch andere anders behandeln zu können. Also wenn meine ganze Sorge und meine ganze Aufmerksamkeit nur im Innenkreis ist, dann bleibt halt nichts mehr für den Außenkreis. Und dann kommt ja dieser andere Aspekt auch rein, der auch da drin steckt bei den Stoikern, dass wenn die Außenkreise nicht mehr existieren würden, die Innenkreise auch in sich zusammenfallen. Ja, und da bleibt dann auch so eine Balance dann irgendwann. Ne? Es ist ja so, wenn keine vernünftige Natur mehr da ist, dann sind alle Innenkreise auch auf Sand gebaut.
Ja, und die Frage ist ja auch immer, was kann der Einzelne dann eben situativ auch leisten und machen? Ne? Jeder ist ja in einer anderen Situation und hat andere Kapazitäten, sich um gewisse Kreise auch zu kümmern. Also ja. Es ist einerseits eine charakterliche Entwicklung, dann ist aber auch eine Frage immer von, wo bin ich gerade und inwieweit kann ich überhaupt Verantwortung für andere und für weiter mir entfernt liegendere Kreise übernehmen. Aber vielleicht kann man zumindest dann keine schädlichen Handlungen zum Beispiel vornehmen oder versuchen, weniger schädliche Handlungen vorzunehmen. Ja.
Also ich glaube zum Beispiel, die Idee des Lieferkettengesetzes entspricht genau diesem Gedanken. Ob das jetzt dann nachher als bürokratisches Monster vielleicht auch wieder Gegenläufer hat, aber der Gedanke dahinter ist genau das, dass ich mit meinen individuellen Entscheidungen vor Ort eben nicht einen übermäßigen Schaden woanders produziere. Und ich finde mal, wie man das auch ganz gut eigentlich ausgleichen kann, ist dieser Gedanke, dass natürlich ist die Frequenz der Interaktion im engeren Zirkel viel größer und viel häufiger. So. Aber wenn du mal denkst an das antike Gastrecht, da war das ja so, wenn ein Fremder kommt, dann ist es eine absolute Todsünde gewesen, ihm nicht Gastrecht zu gewähren. Und das Gastrecht war ja in dem Sinne heilig, dass wenn der körperlich versehrt würde, während er bei jemandem als Gast ist, dann ist das ein absolutes Sakrileg gewesen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Ausdruck von diesem Gedanken. Wenn der äußere Kreis dir begegnet, behandle ihn wie jemand aus dem Innenkreis.
Ja.
Aber er wird dir nicht so häufig begegnen, so früher zumindest dann. Ne? Und auf diese Art und Weise kann das dann auch gleichzeitig so da sein. Ne? Und es hat nicht der Auftrag, verlass deine Kinder, verlass deine Frau, verlass deine Familie und geh weg und kümmere dich jetzt nur draußen noch um andere. Das ist nicht die Aussage, die da drin steckt. So. Aber interessanterweise, und da haben wir auch schon mal vorhin drüber gesprochen, das, was in den USA jetzt gerade passiert, ist ja eher der Gedanke, blende die Außenkreise aus und konzentriere dich nur noch auf die Innenkreise, ne? America first.
Ja, genau. Wenn man sich dann sagt, ich ziehe meine ganze Konzentration und alles, was wichtig ist, ist nur noch innen.
Ja.
Ja, es zerbröselt quasi nach außen hin.
Genau. Und ja, mal sehen, wie sich das ja dann weiterentwickelt. Aber gut, kommen wir nochmal zurück jetzt zu, wir stehen also da, wir haben diesen primären Impuls der Selbstliebe und Selbsterhaltung. Wir haben dann den sekundären Impuls, wo es darum geht, auch mich zu verbinden und Sorge für das zu tragen, was sich mit mir verbindet, womit ich mich verbinde. Jetzt unterscheiden die Stoiker aber ja noch zwei Phasen in der Eukeiosis. Und die haben ja auch so ein Alter festgemacht, wo sie gesagt haben, so ab 14 wandelt sich auf einmal die Eukeiosis, die bis dahin abgelaufen ist. Also die erste Phase der Eukeiosis, die teilen wir auch mit den Tieren in gewisser Hinsicht. Also solange keine Sprachfähigkeit da ist. Und umso mehr Sprachfähigkeit dazukommt, umso stärker fängt es an, sich zu verändern. Und sie sagten mit 14, wenn dann so ungefähr so das Thema der Rationalität oder Vernunftsfähigkeit einsetzt, dann wird diese bisherige Eukeiosis-Erfahrung jetzt tatsächlich überprägt durch Vernunft. Und dann passiert Entwicklung nochmal auf andere Art und Weise. Ja, und das fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Gedanken, dass es da eben auch etwas an Entwicklung noch gibt, was über die rein körperlich getriebene Entwicklung hinausgeht. Weil alles, was vorher passiert, ist ja eher so intuitiv, instinkthaft und so weiter dann. Ne? Und da gibt's ja auch so einen Schlüsseltext von Cicero, wo er dann auch diese zweite Phase der Eukeiosis nochmal so summarisch beschreibt. Und was ich da ganz interessant finde, ist, dass er da unterschiedliche Stufen der Entwicklung ausweist. Also er sagt nicht, dass das in einem Rutsch passiert oder auch nur so rein kontinuierlich unmerklich, sondern dass es da tatsächlich unterschiedliche Stufen gibt, die man unterscheiden kann. Und wenn man jetzt mal sagt, am Anfang steht im Prinzip nochmal so die Versprachlichungsstufe der Antriebe, die ich habe. Also das, was ich so körperlich hatte, dass ich mir dessen sprachlich bewusst werde, das vielleicht auch mal benennen kann, ich habe da keinen Bock drauf oder ich habe jetzt Hunger, jetzt gib mir endlich und so. Ne? Das ist ja so eine Phase, wo ich dann das auch anders äußern kann. Und dann kommt danach eine Phase, die nennt er dann Cum Officium. Und das heißt, also da kommt jetzt sowas wie Pflicht rein. Und modern würden wir sagen, Rollen treten auf den Plan, ne? Auch so aus der Soziologie herausgedacht. In unserer Entwicklung wird es jetzt bedeutsam, dass wir erkennen, dass wir soziale Rollen einnehmen. Und dass diese sozialen Rollen für unsere Entwicklung auch wegweisend sind, ne? Dass da auf einmal Erwartungshaltung an uns jetzt gestellt werden, denen wir gerecht werden müssen auf eine bestimmte Art und Weise, dass wir unterschiedliche Rollen miteinander in Einklang bringen müssen und, ne?
Und mit denen kämpfen wir dann ja auch gerade in der Pubertät und man sagt, man hat so den den Weg zum Selbst, also wenn man einfach anfängt, nochmal sich ganz anders über sich selbst bewusst zu werden und Charakter zu entwickeln noch, dann ist es ja auch echt schwierig, teilweise die Rollen zu akzeptieren oder seinen Platz zu finden in einem Rollengefüge.
Ja, und man experimentiert ja dann auch mit Rollen und probiert auch Verhaltensweisen in diesen Rollen aus und ist mal erfolgreich und nicht erfolgreich, ne? Und glaube, dass das wirklich, wie du sagst, deine Pubertät auch die große Herausforderung ist, ne? Das erste Mal Freund oder Freundin zu sein oder dass die tiefen Freundschaften, die dann jetzt dann auch auf einmal nicht mehr nur Kinderfreundschaften sind, sondern auch andere Themen inkludieren müssen, dann fängst du vielleicht an, Sport zu machen, Hobbys zu machen, gehst in Vereine, übernimmst Funktionen. Auf einmal hast du so eine ganze große Vielzahl von Rollen, die irgendwie alle Anforderungen an dich stellen.
Ja, und was ja auch ganz spannend ist, wie sich dann das Verhältnis zu den Eltern verändert, die ja diese wichtige Rolle in deinem Leben haben, die alles geprägt haben, was du bis dahin gemacht hast.
Ja.
Und wie man dann anfängt, die auch zu hinterfragen. Auf einmal merkt man, oh, das ist ja auch ein Mensch mit Fehlern und niemand, weil man ja nur die Welt kennt, in der man aufgewachsen ist. Und auf einmal ist ja dann dieser Blick über den Tellerrand, dass man sagt, oh, so ist also meine Mutter, mein Vater und möchte ich auch so sein. Dann gibt es ja oft dieses, entweder wird man genau so das genaue Gegenteil oder versucht es zumindest und landet dann genau da, wo man nicht hin wollte später. Nein, aber ja, insgesamt, was würdest du denn sagen, wie die Stoiker auch den Stellenwert von Vorbildern oder Eltern oder Lehrern in der Phase gesehen haben?
Also ich glaube, dass das ganz wichtig war, dass sie durchaus diesen Gedanken hatten, um mit einer Rolle vertraut zu werden, ist es wichtig, ein Vorbild zu haben, um überhaupt erstmal zu verstehen, was hängt denn an dieser Rolle? Also wir sind ja so gewohnt daran, mit Rollen umzugehen. Aber wenn man sich überlegt, da wird man das erste Mal jetzt auf einmal in diese Erfahrungswelt reingebracht, hier gibt es so eine Rolle, was wollen die jetzt von mir? So, ne, und was heißt denn das jetzt irgendwie hier gutes Kind zu sein? Was heißt denn das jetzt hier in der Schule Schülerin oder Schüler zu sein? Und so, ne? Und da ist es halt ganz wichtig, dass wir dann auch irgendwie so uns kalibrieren und sehen können und vielleicht auch eben Vorbilder dafür dann haben, um da einen guten Einstieg zu finden. So, und damit hört es ja dann nicht auf, ne? Wenn ich in dieser Rolle bin, könnte man sagen, ja, dann sind wir alle nur noch damit beschäftigt, wie wir Rollen ausfüllen. So, das wäre ja dann irgendwann auch so ein bisschen langweilig, so, ne? Wenn wir irgendwie immer nur alle versuchen, das Gleiche zu machen und so. Und da kommt dann auch eine nächste Phase der Entwicklung, die bei Cicero auch beschrieben ist. Der nennt das so ein bisschen verklausuliert, wo es dann darum geht, dass es auf dauerhaft ist. Also er nennt das so im Lateinischen eher perpetua. Also das heißt, dass wir in diesen Rollen dauerhaft uns bewegen können. Und wenn wir da dauerhaft uns bewegen können, dann müssen wir auch in der Lage sein, Veränderungen irgendwie auch Veränderungen gerecht zu werden. Das Rollen verändern sich, Rollen fallen weg, neue kommen hinzu und so weiter. Und das, was dann als Konstanz vielleicht auch so ein bisschen dahinter steckt, ist, dass wir entdecken, dass wir Fähigkeiten haben. Wir entdecken uns als Person hinter der Rolle, also in unseren Eigenschaften, unseren Kompetenzen, unseren Fähigkeiten und sehen die dann auch in Bezug auf die Rolle. Das heißt, die Rolle wird dann auch eher etwas gesehen, in der ich mich ausdrücken kann mit dieser Art von Persönlichkeit. So, ne? Und das gibt dann auch eine andere Form des in der Welt Dastehens. Ne? Dann sehe ich mich auf einmal als kompetente Rollenträgerin oder nicht kompetente Rollenträgerin. Und dann merkt man auch immer, dann, wenn man eine neue Rolle bekommt, dann sucht man natürlich auch, erstens, was muss man tun? Und zweitens, oh, was muss ich denn hier können? Und kann ich das überhaupt? Und so, ne? Dann entstehen da vielleicht auch Spannungen und so weiter dann. Also das heißt, es ist so die nächste Phase, wo es eben darum geht, sich selber dann hinter diesen Rollen vermittelt dann auch zu entdecken in dieser Art von Fachpersönlichkeit, die dann auf die Rollen sich bezieht. Und dann habe ich jetzt mal in meinem Buch ausgehend auch von anderen Dingen, die ich jetzt aus dem Coaching mal so mitgenommen habe, gesagt, es braucht im Prinzip danach eigentlich auch etwas, was so eine Balance herstellt, so eine Phase, in der wir die Rollenanforderungen und unser Können in Balance bringen. Und um das zu tun, braucht es sowas wie Strebungsziele. Also ich muss mir irgendwann mal klar machen, warum mache ich diese Rolle eigentlich mit den Fähigkeiten, die ich habe? Was soll denn da eigentlich rauskommen? So auf Dauer, ne? Oder wenn ich tugendhaft in der Rolle sein will, was ist denn da eigentlich das, was ich dann können sollte?
Also so eine Art Wertejustierung oder wie würde ich?
Genau, das heißt also diese Balance, die sorgt dafür, dass zwischen diesen beiden Polen, ne, also den Rollen auf der einen Seite und den Fähigkeiten meiner Persönlichkeit auf der anderen Seite, dein individuelles Gleichgewicht sich jetzt einstellt. Und das vielleicht erstmal nur bezogen auf unterschiedliche Rollen. So, das heißt noch nicht, dass das auch in der Tiefe zwischen allen Rollen dann auch passt, sondern ne, du guckst erstmal nur in diesen Dreiecken, ob das dann einigermaßen passend ist. Und dann geht's weiter, dass er danach dann, also ach so, der Cicero nennt das ad extremum constans. Also, dass es halt wirklich sehr konstant dann läuft. Und deswegen kam dieser Gedanke mir mit der Balance. Das geht ja nur, wenn es wirklich gut balanciert ist. Wenn das irgendwie aus dem Ruder läuft, dann wird's halt, ne, dann werde ich irgendwie Technokrat oder Bürokrat. Oder ich werde halt Experte bis zum Abwinken und es interessiert mich überhaupt nicht mehr, welche Rollenaufhängung ich dabei eigentlich habe. Ne? Das sind dann Menschen, die dann vielleicht in der Arbeit andauernd ihre U-Boot-Projekte machen, weil sie eben so fasziniert sind von der Technik und von ihrem Können, dass sie eigentlich die berufliche Rolle eigentlich nur noch als Störfaktor erleben und sich dann da so ein bisschen einsortieren. Ja, und also diese Balance, die kommt dann, wird dann abgelöst durch, dann irgendwann durch diese Erfahrung, ich würde das mal sagen, dass wir jetzt diesen Begriff der Homologia das erste Mal mit reinkommen, weil dann geht es nämlich um sowas wie eine Kohärenzerfahrung. Ja, weil wir haben ja vorher so erlebt, die Balance in einer Rolle mit deinen Fähigkeiten ist im Prinzip so eine Kohärenz. Aber jetzt gibt's mehrere. Du bist halt im Beruf, du bist in der Familie, du bist Freundin oder Freund, ne, du bist im Verein, du machst alles Mögliche. Und diese tiefen Dimensionen, das dann zu sehen und zu sagen, Mensch, das muss jetzt eigentlich alles ja irgendwie miteinander stimmen. Das bringt ja nichts, wenn ich beruflich da Kohärenz habe, aber die Familie geht den Bach runter. Oder umgekehrt und ähnliche Sachen. Und diese Art von Übereinstimmung und da auch eine Ordnung für dich zu finden, ne, da würde ich jetzt sagen, würde ich den Begriff Homologia, Übereinstimmung eben dahingehend dann nutzen, dass ich sage, da geht es um innere Kohärenz und innere Harmonie.
Da sind wir jetzt zeitlich bei Menschen aber schon so im Bereich 40 plus oder Mitte 30, 40er Jahre, ne?
Wahrscheinlich eher ein bisschen
in unserer
älter.
Heutigen Zeit, ja.
Ja, genau.
Oder
ja.
Also noch, um überhaupt anzufangen, seine Rollen in Einklang zu kriegen.
Ja, und ich meine, also dieser erste Schritt, dass ich in einzelnen Rollen diese Harmonie hinkriege, das ist etwas, das findet man ganz häufig. Also Leute, die irgendwie gestanden in ihrer Rolle drinstehen, beruflich zum Beispiel, ne, ich habe schon alles gesehen, alles gemacht, ne, mir geht's gut und so. Ja, aber ich bin gesundheitlich nicht gut dran, meine Familie ist auseinandergeflogen, ich habe kaum Freunde und so. Ja, und da merkst du irgendwie diese tiefen Dimensionen, da fehlt was. So, und diese innere Homologie, ja, ne, das ist sicherlich auch eine wichtige Baustelle erstmal, wo viel passieren muss. Und dann kommt eigentlich die Außenhomologie, dass du dann auch merkst, ja, aber Moment, ich stehe ja gar nicht alleine da. Und die Welt da draußen, wie bringe ich die denn da eigentlich rein? Und dann kann es halt sein, dass du dich tatsächlich, wenn du dich auch in Übereinstimmung mit deiner Umwelt bringen willst, auch die innere Homologie nochmal adjustiert werden muss. So, ne? Und das ist dann sozusagen die letzte Stufe, wo dann wirklich innere Homologie mit äußerer Übereinstimmung zusammenkommt. Und dann wärst du in der Stufe auch des stoischen Weisen, ne? Wo du dann halt tatsächlich es schaffst, im Zusammenspiel mit deinem inneren Kosmos und dem äußeren Kosmos auf gute Art und Weise in eine Übereinstimmung zu kommen. Und das ist, ja, finde ich, ein unheimlich kraftvolles Bild. Und da steckt auch ein Entwicklungsbegriff drin, den findet man heute sehr selten. Also was ich ganz spannend fand, es gibt tatsächlich eine Theorie der Ich-Entwicklung. Die wurde mal von Joan Lovinger, eine amerikanische Entwicklungsforscherin, empirisch gefunden, dass es da so Entwicklungsstufen gibt, die eben nicht Kompetenzstufen sind. Also wir machen ja Entwicklung häufig im Sinne von Lernen, Kompetenzen anhäufen und all sowas, sondern tatsächlich eher so Persönlichkeitsentwicklungsstufen. Und das ist dann im deutschen Sprachraum von Thomas Binder und Martin Permantier übertragen worden unter dem Stichwort Ich-Entwicklung oder Haltungsentwicklung. Und der Martin war ja auch schon zweimal hier im Podcast und hat dazu ja auch schon mal was erzählt. Und ich fand das sehr, sehr spannend zu sehen, dass es da so eine Korrespondenz gibt. Also dass die Entwicklungstheorie der Stoiker da in einigen modernen Theorien tatsächlich einen Widerhall findet. Also der Martin Permantier hat zum Beispiel diesen Spruch, ich, wir alle. Und da stecken auch, also das, er hat das auch so grafisch dargestellt in solchen Ringen. Also auch da steckt so dieser Gedanke der Ausweitung drin. Und von daher sieht man eigentlich, dass die Stoiker da irgendwie doch sehr modern waren mit ihrem Denken und einen Entwicklungsbegriff geliefert haben für eine personale Identität. So hat Maximilian Forschner das genannt, was ich sonst aus keiner anderen antiken Theorie so kenne. In dieser elaborierten Form. Und finde, dass man da auch eine Menge Impulse einfach nochmal kriegt für sich, ne? Wie man dann auf sich selber schauen kann und auch so, wenn man das, wie wir das so eben beschrieben haben, mal überlegt, in welcher Rolle stehe ich eigentlich so, in welchem Entwicklungspunkt dann, ne? Wenn wir jetzt
Ja,
so.
das finde ich auch sehr spannend und es passt einfach auch wunderbar, oder es ist das gesamte Konzept in der stoischen Philosophie, dass es eben ein Weg ist, ein Prozess, dass wir nicht ankommen, sondern dass wir immer weiter wachsen können und besser werden, ohne dass es ein besser werden nach irgendwelchen externen Messlatten ist, sondern eben ein inneres Wachsen und Reifen und aber im Prinzip nie wirklich ankommen, denn die Weise ist ja auch eine Figur, die eben inspirieren soll, aber nicht für uns erreichbar ist in diesem Leben.
Ja, und es kommt halt so ein Motiv dazu, würde ich mal sagen, für die Lebensgestaltung auf der letzten Stufe, die, was man so Kohärenzmotiv nennen könnte. Und das wird auch bei Cicero so beschrieben, ne, dass es darum geht, dass wir Muster erkennen und die Harmonie in diesen Mustern suchen. Und dass das dann auch das Attraktive ist, ne, dass man dann sieht, dieses in Übereinstimmung sein ist etwas, was uns dann offensichtlich auch innerlich mit Zufriedenheit erfüllt, auch mit einem positiven Gefühl. So, plus auch die ästhetische Wahrnehmung, dass wir es halt auch als schön erleben in der Vorstellung der Stoiker, ne? Also da steckt so diese ganze, da kommt im Prinzip alles zusammen. So, und
ja, was ich immer auch wirklich schön finde, das ist ein Thema, mit dem ich mich schon ganz früh beschäftigt habe, nämlich die Frage Egoismus, Altruismus. Weil ich mich schon wirklich als Jugendliche oder so gefragt habe, ja, jetzt möchte ich da jemandem helfen und was Gutes machen, aber eigentlich mache ich doch, damit ich mich besser fühle. Und habe mich immer gefragt, kann man denn wirklich altruistisch sein? Eigentlich bin ich doch immer eine Egoistin. Ich will ja immer, dass ich zumindest teilweise bei jeder guten Handlung möchte ich doch, weil es mir ein gutes Gefühl gibt, das machen. Und das hat mich immer, da hatte ich so ein Störgefühl, das habe ich nicht verstanden. Mhm. Und seitdem ich mich damit beschäftigt habe, im Stoizismus, hat sich das für mich aufgelöst, weil das eben kein Widerspruch ist, sondern das ist das Prinzip. Wir können gleichzeitig an uns selber denken und an andere und dadurch entsteht erst die Einheit.
Ohne dass wir jetzt sagen, es geht nur um unser Motiv, ne, sondern das Prinzip der Übereinstimmung ist ja ein kosmisches Prinzip in dem
ja,
Sinne. Ne? Wir übernehmen.
Genau, also es ist eingebunden.
Ja.
Das steht, man steht eben nicht für sich alleine, sondern ja, das ist wieder ein bisschen so wie Marc Aurel mit der Biene, was er immer bemüht, ne? Wir als Biene arbeiten wir eben für die gesamte Gemeinschaft und für uns selbst gleichzeitig.
Ja. Ja, also ich finde, dass die Stoiker da wirklich eine echt gute und auch sehr inspirierende Form gefunden haben, wie sie aus einer doch sehr, sagen wir, sehr biologistischen Sichtweise am Anfang nachher ein ethisches Prinzip entwickeln. Wobei man sagen muss, das kommt natürlich auch rein philosophisch logisch gesehen aus einer kosmologischen Betrachtung. Wenn man halt sagt, der Kosmos hat dieses Prinzip der Übereinstimmung als zentrales Prinzip und das gilt es umzusetzen, dann weiß man natürlich, wo das Gute herkommt. Nämlich aus der Setzung, dass der Kosmos gut ist in seiner Art und Weise, wie er ist.
Und dann muss alles dahin laufen im
Endeffekt. Und dann muss natürlich auch alles dahin laufen.
Ja.
So, ne? Aber das mal so konsequent durchzudenken, das ist schon echt beeindruckend. Also da wirklich mal einmal full circle zu gehen und praktisch auch in der unheimlich diversen Phänomenalität menschlichen Lebens diese Entwicklungsstufen dann auch zu erkennen, auszuweisen und damit auch umzugehen. Also das ist ja dann nachher, da werden wir dann auch das nächste Mal drüber sprechen, in dem Vier-Personen-Modell von Panaitios dann auch benutzt worden, um im Alltag Dinge dann tun zu können. Und das finde ich auch nochmal eine ganz interessante Entwicklung aus dieser Eukiosis heraus. Aber was ich jetzt mal für heute so auch als Zusammenfassung nochmal spannend finde, ist dieser Gedanke bei der individuellen Eukiosis. Wenn es darum geht, sich um sich selber zu kümmern, geht es ja in letzter Konsequenz, wenn du an die Dichotomie der Kontrolle von Epiktet denkst, darum immer enger und immer klarer zu haben, dass das Einzige, was ich wirklich beeinflussen kann, ist eben meinen freien Willen. Ne? Also, dass ich selber mich darum kümmere, wie ich intern Dinge bewerte, der Umgang mit meinen Entscheidungen. So, ne? Also es wird in dem Sinne immer eine stärkere Fokussierung. Und gleichzeitig in der sozialen Eukiosis steckt diese Weitung drin, dass ich mit dieser inneren Fokussierung in die äußere Weitung gehen kann. Und das finde ich ein total spannendes Zusammenspiel, dass man mit diesen beiden Bewegungen dann eben auch tatsächlich diese Entwicklung, ne, von der Selbstliebe zur Weltliebe ermöglicht und eine Entwicklung auch vorantreiben kann, in der man nicht nur selber nachher besser dasteht, im Sinne von ausgeglichener und auch vielleicht zufriedener, sondern dass eben auch die Welt um dich herum eigentlich, wenn sie da mitgehen würde, sich so entwickeln würde. Ja. Also von daher, erstmal sperriger Begriff, aber das, was dahinter steckt, finde ich, ist tatsächlich eigentlich sowas wie das Herzstück von der Stoa. Und ja, also mich hat das immer total begeistert, seit ich dem begegnet bin. Und die beste und schönste Darstellung davon habe ich bisher tatsächlich in einem Artikel von Maximilian Forschner gefunden, das Glück als personale Identität bei den Stoikern. Kann ich nur empfehlen. Also können wir auch wieder in die Shownotes
reinpacken. Ist das frei zugänglich?
Nee, ich habe den damals über eine Fernleihe mir hier in unserer kleinen Stadtbibliothek besorgt. Und da muss ich auch nochmal sagen, ne, ein Hoch auf die kleinen Stadtbibliotheken. Die sind mit der Welt verbunden. Man kann da hingehen und sagen, ich hätte gern den und den Artikel. Und dann hat man halt ein paar Tage später, zwar ausgedruckt, den Artikel da liegen für 2 Euro oder sowas. Finde ich toll. Das ist eine echte kulturelle Leistung. Ja, gut. Was können wir noch sagen? Was gibt's noch, was dir einfällt zum Thema Entwicklung, Orchiosis?
Ich wollte, wenn wir jetzt schon soweit sind, an dieser Stelle noch eine Buchempfehlung aussprechen.
Ja, mach das
mal. Da habe ich auch zum Thema Kreise des Hieroklis nochmal nachgelesen und ich finde es einfach, soweit ich weiß, ist in diesem Buch, das ist von Kai Whiting und Leonidas Konstantakos, das heißt Being Better Stoicism for a World Worth Living In. Leider gibt es nur auf Englisch, soweit ich weiß, bislang. Und ich glaube auch Spanisch, aber weiß nicht, ob das jemandem
okay.
hilft.
Wem's gefällt.
In diesem Buch beschreiben die beiden Stoizismus auch im sehr modernen Kontext und mit ganz vielen Beispielen von Leuten, die sich in bestimmten Situationen, ja, im Sinne von stoischer Philosophie heutzutage benommen haben, Rollen, Vorbilder und so weiter. Und die schreiben in einem Kapitel eben auch über die Kreise des Hierokles. Und das Kapitel heißt Put People in Circles, don't put people in boxes, nicht in Schubladen, put them in circles. Und da ist auch der äußere Kreis, das du schon erwähnt hattest, von unserer Umwelt. Also, dass wir eben auch ein Umweltbewusstsein haben, was früher gedacht, bei Hierokles hört es ja mit der allgemeinen Menschheit auf, aber jetzt eben, dass der Kosmos und auch ein Umweltbewusstsein mit reinkommt im modernen Stoizismus. Also, wer da nochmal in so ein Buch reingucken möchte, das kann ich wirklich empfehlen.
Ja, spannend. Ja, und das, wenn ich das richtig erinnere, ist der Kai Whiting ja wirklich auch einer der ersten gewesen, die dieses Ökologische in den Stoizismus da reingebracht haben, ne? Und das sich mit auseinandergesetzt haben. Also, und ich glaube doch, da ist auch das Buch von der Brittany zusammen mit dem Christopher Gill. Die haben ja das auch aufgegriffen, ne? Wenn ich das Stoic Ethics.
Ja, ein ganz wunderbares Buch. Auch relativ neu.
Ja, genau. Relativ dünn auch, aber gibt wirklich auch einen tollen Überblick über die stoische Ethik. Ja, gut. Ich habe auch noch ein Buch mitgebracht, nämlich das ist tatsächlich ein Buch, was schon etwas älter ist. Also ich habe es in der Ausgabe von 1957 hier liegen und das ist dann schon die vierte Auflage oder die vierte Ausgabe. Also von daher ist es jetzt nicht top aktuell, ist aber vom Inhalt her, glaube ich, sehr, sehr spannend. Das heißt nämlich von Bruno Snell, Die Entdeckung des Geistes. Und das Buch versucht nachzuzeichnen, wie der europäische Kulturraum eigentlich den Begriff und das Konzept der Psyche entdeckt und entwickelt hat. Und ich fand das total spannend, diesen Gedanken, dass wir ja heute ja einfach davon ausgehen, ja klar, wir haben eine Psyche und die sitzt in unserem Kopf und da ist alles drin, ne, alle Verantwortlichkeit und all solche Sachen dann. Und wenn man jetzt mal zum Gegenpol geht in die homerische Zeit und auch bei Homer jetzt in der Ilias das liest oder auch in der Odyssee, da ist es zum Beispiel so, dass Dinge, die, sagen wir mal, bei Platon später in seiner dreigliedrigen psychischen Vorstellung vorkommt, nämlich der Thumos, also das, was für jetzt den Eros zuständig ist, was für Mut zuständig ist und so weiter, was Platon dann als einen seelischen Bestandteil sieht, ist bei Homer etwas gewesen wie so ein Organ, was uns die Götter geben konnten und nehmen konnten. Und wenn jemand dann im Kampf mutlos war, dann war das eben so, dass die Götter ihm den Thumos genommen haben. Ja, und umgekehrt sieht man auch in anderen Geschichten, als Helena mit Patroklos weggelaufen ist und Menelaos damit umgehen musste, dass seine Frau ihn einfach verlassen hat. Da hat man halt gesagt, naja, da konnte die Helena nichts für, weil Aphrodite hat sie mit der Leidenschaft versehen und dann gab es halt kein Halten mehr. Und als sie dann wieder zurückkam nach dem Trojanischen Krieg, da war auch alles wieder okay, weil sie konnte ja nichts dafür. Das waren ja die Götter. Also dieser Gedanke, dass das eigentlich externalisiert ist, was wir alles dann mit im Laufe der Zeit internalisiert haben und damit auch immer mehr persönliche Verantwortung in das Individuum reingebracht haben, ist ein Prozess, der historisch ist und der nicht einfach Gott gegeben ist in dem Sinne.
Und, ja, das ist super spannend.
Und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, das mal so im Ablauf zu sehen. Also da geht's dann auch so um die einzelnen Schritte, also aus der homerischen Zeit, dann kommt die griechische Dichtung, wie man da eben mit Individualität und Person umgegangen ist. Dann kommen die Vorsokratiker und so weiter. Also von daher, ich habe jetzt gerade erst angefangen, aber das, was ich da so gelesen habe und was ich auch in einem anderen Artikel, der sich darauf bezogen hat, gelesen habe, fand ich super spannend. Und ja, das ist
bis
auch
wohin,
so ein
bisschen. Bis wohin geht das dann? Also zeitlich, weißt du das schon? Oder bist du soweit noch nicht vorgedrungen?
Nee, müsste mal gerade noch mal gucken. Ja, es endet schon bei den Griechen. Erstmal so in der klassischen Zeit dann so. Ne? Ja, das bei der Gelegenheit wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass das auch genauso Themen sind, die ich am 13. Dezember in dem Seminar, was hier in Kronberg stattfindet, zum Thema Psyche, dann auch gerne machen möchte. Also wer das interessiert und wer noch nicht die Zeit findet, ein Buch reinzulesen, kann auch einfach gerne zu dem Seminar kommen. Es gibt noch so 2-3 Plätze und würde mich immer noch freuen, wenn jemand noch Lust hat, dazu zu kommen. Man findet das in den Shownotes über die Meetup-Community vom Weg der Stoa und kann dann da sich anmelden. Ja, was haben wir noch als Hinweise? Fällt dir noch was ein?
Nö, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gar nicht, was wir noch ankündigen wollen für die nächste Zeit. Also in der nächsten Episode beschäftigen wir uns dann mit der Vier-Personen-Lehre, wie angekündigt, und dann
die Proheresis noch mit dem Abschluss der Selbstentwicklung. Und dann kommt unsere große Serie mit dem Tino, wo wir uns schon riesig, riesig drauf freuen. Tino, wenn du das hörst, wir sind sehr gespannt und freuen uns darauf, intensiv in der Vorweihnachtszeit den Marc Aurel mit ihm durchzugehen und hoffen, dass euch das dann auch Spaß macht. Ja, gut. Und wenn euch das Spaß macht, denkt auch immer noch mal dran. Wir haben ja seit einiger Zeit eingeführt, dass man den Weg der Stoa auch unterstützen kann. Und wir würden uns riesig freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere jetzt über den Weg auf unserer Homepage von dem Weg der Stoa vielleicht doch noch mal sich Gedanken macht, uns unterstützen zu wollen.
Also, eine Zueignung ausdrückt.
Eine Zueignung, genau. Und mit aufnimmt in den Kreis der Dinge. Für die man sich verantwortlich fühlt. Ja, also, dann würde ich sagen.
Aber wenn nicht, ist auch okay. Ihr müsst euch nicht verantwortlich fühlen.
Absolut, absolut.
Komm,
dann
klar.
Bis bald, macht's gut.
Tschüss.
Wenn das Schicksal es zulässt. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.